Clostridium difficile war dann weg nach dieser Antibiotikagabe und der Rest meiner Darmflora gefühlt auch. Es war so schlimm, dass ich wirklich fast 2 Jahre lang komplett bettlägerig war. Bin dann künstlich ernährt worden. Da war ich 28, mein Sohn war 2 Jahre alt. Und da war für mich schon klar, ich muss da irgendwie einen Ausweg finden. Und Ärzte haben mir auch gesagt, sie werden das nicht schaffen.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden, Therapeuten, Therapeutin. Jennifer, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, über das spannende Thema der, sag ich mal, Stuhltransplantation zu sprechen, der FMT. Du bist zertifizierte Ernährungsberaterin und Mikronährstoffcoach, machst gerade die Ausbildung auch zum Heilpraktiker und hast dich vor allem, glaube ich, aus deiner eigenen Geschichte sehr, sehr intensiv mit der Stuhltransplantation beschäftigt und hast dazu eine eigene Facebook-Gruppe gegründet, wo eben die Informationen zusammengetragen werden zu dem spannenden Thema. Und das beschäftigt viele unserer Zuhörer, viele Betroffene, die Reizdarm haben oder Dünndarmfehlbesiedlung oder auch andere Magen-Darm-Erkrankungen, weil es klingt so unglaublich verheißungsvoll. Damit kann man anscheinend den ganzen Darm komplett heilen, aber irgendwie ist es nicht so ganz einfach, da ranzukommen. Und deswegen will ich gerne das Thema heute mal mit dir aufgreifen. Jennifer, herzlich willkommen im Podcast Darm mit Aussicht. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in der Vorstellung?
Ja, Thomas, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Nein, du hast alles Wichtige gesagt. Ich denke, wir fangen an, über die FMT zu sprechen, denn es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Was ist denn die FMT überhaupt? Also für was steht das denn? Weil Stuhltransplantation ist ja eigentlich nicht ganz der richtige Begriff.
FMT ist die Abkürzung für fäkale Mikrobiota-Transplantation oder auch fäkaler Mikrobiota-Transfer und meint im Prinzip die Übertragung eines gesunden Stuhlgangs von einem gesunden Menschen in den Darm eines kranken Menschen. Die FMT hat eben das Ziel, dass sie diese krankmachende Darmflora verdrängt. Und gerade viele Menschen mit Reizdarmsyndrom und SIBO haben ja eben genau das, nämlich diese sehr starke Dysbiose.
Okay, das klingt ja eigentlich schon mal relativ eklig, dass man irgendwie den Stuhlgang von anderen Menschen bekommt. Wie funktioniert das dann auch in der Realität? Welche Möglichkeiten gibt es? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen darauf eingehen, was gibt es dafür oder was, inwiefern unterscheidet sich das Ganze?
Genau, es gibt im Prinzip verschiedene Formen erstmal der Stuhltransplantation. Also es gibt die Möglichkeit, dass man das eben in einer Klinik über eine Koloskopie macht, also über eine Dickdarmspiegelung. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man das eben endoskopisch bekommt, das heißt in den Dünndarm. Manche Kliniken bieten tatsächlich auch beides an, also eine Kombination aus einer Endoskopie und einer Koloskopie. Es gibt auch Kliniken, die tatsächlich FMT über Kapseln quasi anbieten. Manche Kliniken machen das auch über Einlauf. Also da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, eben den Kot in den Darm des kranken Menschen herein zu transplantieren quasi.
Okay, und kannst du so ein bisschen was dazu sagen? Ich meine, Kapsel kann man sich ja irgendwie noch ganz gut vorstellen. Einlauf klingt irgendwie nicht so richtig lecker, wenn man dann den Stuhlgang von anderen kriegt. Gibt es da Studien dazu, die quasi auch diese unterschiedlichen Formen so ein bisschen miteinander vergleichen?
Da gibt es einige Studien. Die erfolgreichste Studie beim Reizdarmsyndrom, die ich auch sehr gerne immer wieder zitiere, ist aus dem Jahr 2019 aus Norwegen. Da hat man eben Reizdarmpatienten genommen. Das ist schon eine sehr aussagekräftige Studie, quasi über 160 Studienteilnehmer. Man hat die in 3 verschiedene Gruppen eingeteilt. Also einmal die Placebo-Gruppe, die hat ihren eigenen Stuhlgang bekommen. Dann gab es zwei Gruppen, die haben einmal 30 Gramm Kot des Spenderstuhls bekommen und die andere Gruppe hat 60 Gramm Kot des Spenderstuhls bekommen. Die haben das alle endoskopisch bekommen, das heißt eben in den Dünndarm. Und es wurde eben für die quasi Behandlung des Reizdarmsyndroms eingesetzt. Und da hat man wirklich gesehen, das ist sehr effektiv, vor allem auch in den oberen Teil des Dünndarms zu geben. Da haben in dieser Studie 90% der Probanden starke Verbesserungen ihres Reizdarmsyndroms gezeigt. Und sogar knapp 50, also eben fast die Hälfte, war geheilt mit dieser einzigen Stuhltransplantation und war es auch ein Jahr danach noch.
Wow, das sind ja extrem aussichtsreiche Ergebnisse. Jetzt ist es allerdings so, aktuell kriegt man ja in Deutschland die Stuhltransplantation nur für eine bestimmte Indikation, und zwar, das ist eine therapieresistente Clostridium difficile Erkrankung. Wie kann das dann sein, dass das so unterschiedlich ist, wenn da 95% mit einer einzigen Behandlung geheilt sind? Wie kommt es dazu, dass es dann eben in Deutschland nur für diese Indikation eingesetzt wird?
Genau, bei der Studie waren es 90% Verbesserung und 50 tatsächlich geheilt, aber das ist auch immerhin, ich meine, 50% Heilungsquote ist wirklich schon eine Menge für Menschen, die wirklich seit Jahren, seit Jahrzehnten ein schweres Reizdarmsyndrom hatten. Es ist so die Frage, also wir haben wirklich mittlerweile schon viele Studien zur FMT. Und einige Studien zeigen, ja, das kann durchaus Verbesserungen bringen bei SIBO, beim Reizdarmsyndrom, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Aber genauso gibt es eben auch Studien, die zeigen, es bringt eigentlich genau gar nichts. Ich denke, da ist vor allem die Spenderqualität ganz wichtig. Da können wir auch nochmal drüber sprechen in diesem Podcast. Und ich glaube, das ist gerade so für Ärzte, gerade auch für Krankenkassen, die das letztendlich ja auch zahlen, muss es immer diesen Kosten-Nutzen-Faktor haben. Also wenn dann gesagt wird, ja, wir haben so ein paar Studien, da sehen wir, FMT ist oder kann wirkungsvoll sein, aber viele Studien zeigen auch genau das Gegenteil. Dann wird eher gesagt, nein, wir setzen das nicht für Reizdarm und andere Erkrankungen rein, sondern eher da bei den Erkrankungen, wo wir wissen, das hat eine Heilungsrate von 95-98%. Und das ist tatsächlich bei Clostridium difficile. Mit einer einzigen FMT haben wir eine Heilungsrate von ungefähr 95%. Gibt man eine zweite Stuhltransplantation noch hinterher, liegt die Heilungsrate bei 98%. Das ist wirklich gigantisch.
Das ist gigantisch, absolut. Das heißt, man kann im Prinzip zusammenfassen, diese Studie aus Norwegen hat gut Daten gezeigt oder beziehungsweise hoffnungsvolle Daten. Aber es gibt halt auch Studien, die genau das nicht beweisen konnten. Und somit hat man wissenschaftlich gesehen noch keine Evidenz dafür, so dass man sagen würde, okay, das ist jetzt eine Therapieform, die wir wirklich in der breiten Bevölkerung anbieten können und sollten.
Absolut, ja.
Und wie ist das denn jetzt? Also in dieser Studie wurde das Ganze jetzt endoskopisch gegeben. Gibt es da vergleichende Studien, die dann das Ganze in Kapselform mit Einlauf dann unterscheidet?
Ja, es gibt auch eine ganz tolle Studie für SIBO-Patienten. Die haben eben auch, also diese Probanden haben Kapseln geschluckt tatsächlich über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, 14 Wochen und so weiter. Immer eine bestimmte Menge. Und auch da sehen wir in den Studien, ja, das hat durchaus positive Effekte auf die SIBO. Also eben, dass der Laktulose-Test vor der FMT noch positiv war. So war eben bei ganz vielen Probanden dieser Studie nach vielleicht 16 Wochen ungefähr negativ oder zumindest waren die Atemgaswerte deutlich reduziert. Auch da sehen wir eben durchaus, dass FMT in den Dünndarm gegeben per Kapsel auf jeden Fall helfen kann. Aber wie gesagt, das ist, ich denke generell, dass die FMT noch so in den Kinderschuhen steckt, also die Forschung dazu. Und es gibt wirklich unterschiedliche Meinungen auch bezüglich FMT.
Wie ist es denn beim Einlauf? Der erreicht ja wahrscheinlich vor allem primär den Dickdarm und dementsprechend hätten wir bei einer Dünndarmfehlbesiedlung da wenig Wirkung zu erhoffen, oder?
Es gibt tatsächlich gar nicht so viele Studien, in denen FMT über Einlauf appliziert wurde. Vielleicht, weil es eher auch nicht ganz so klinisch ist, wie jetzt eben, wenn das in einer Klinik gemacht wird, über Endoskopie oder Koloskopie. Es gibt aber eine Retro-Studie, kann man auch nachlesen im Internet, von der Taymont-Klinik. Also da waren Menschen auch mit Chronic-Fatigue-Syndrom, die eben auch einen Reizdarm hatten, denen wurde eben dieser Stuhl der Taymont-Klinik, also die Taymont-Klinik ist eine Klinik in England, das ist die weltweit größte Stuhltransplantationsklinik und die Probanden dieser Studie bekamen eben 10 Einläufe von jeweils 10 verschiedenen Spendern. Und da hat man auch gesehen, ja, das hat auch angeschlagen. Also das ist so das Einzige, was so mit Einläufen mir bisher bekannt ist. Ansonsten fallen mir jetzt keine Studien ein, wo ich sagen würde, ja, Definitiv, wir können beweisen, dass Einläufe beim Reizdarmsyndrom, bei SIBO oder bei anderen chronischen Darmerkrankungen helfen kann. Aus meiner eigenen Geschichte und auch aus meiner Praxis weiß ich durchaus, ja, Einläufe können auch helfen.
Das ist eine schöne Überleitung, weil jetzt bist du Ernährungsberaterin. Das ist jetzt nicht so der Klassiker, dass sich Ernährungsberater tief mit der Stuhltransplantation beschäftigen. Magst du uns da mal abholen? Wie war das bei dir? Also was hattest du für Herausforderungen und wie war da so dein Weg dann auch mit der Stuhltransplantation?
Ja, ich muss gestehen, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Feld. Ich bin Grundschullehrerin gewesen, viele, viele Jahre, war eigentlich auch mehr oder weniger immer gesund und ich hatte dann durch eine Infektion, musste ich viele Antibiotika nehmen, bekam dann noch eine Infektion und so weiter und so weiter. Ich meine, ich denke, viele SIBO-Patienten, viele Reizdarmpatienten kennen diesen Leidensweg, dass viele Ärzte auch immer mit Antibiotika behandeln, was letztendlich das Mikrobiom noch schlechter macht. Und ich hatte dann auch Clostridium difficile gehabt. Bekam dann eben ein Antibiotikum gegen Clostridium difficile. Clostridium difficile war dann weg nach dieser Antibiotikagabe und der Rest meiner Darmflora gefühlt auch. Also ich bin dann wirklich nach diesem Antibiotikum Stück für Stück in die Bettlägerigkeit gerutscht. Das wurde, dann kam noch Corona obendrauf. Also es wurde im Prinzip immer schlimmer und es war so schlimm, dass ich wirklich fast 2 Jahre lang komplett bettlägerig war und künstlich ernährt werden musste. Also so eine starke Dysbiose hatte ich, vor allem auch im Dünndarm. Also die SIBO war wirklich sehr, sehr stark und ich hatte alles ausprobiert. Also ich hatte viele, ja, wie gesagt, die chemischen Antibiotika hatte ich ja schon durch, Metronidazol, Rifaximin, was es da alles gibt, alles probiert. Ich hatte die pflanzlichen Antibiotika durch, Oreganoöl, Berberin, alles, was da Therapeuten empfehlen. Es hat alles nichts gebracht. Ich habe diverse Ernährungsformen ausprobiert, spezielle Kohlenhydratdiät, Low FODMAP, Histaminarm, Salicylatarm, Oxalatarm, Carnivore habe ich auch probiert. Ich habe das alles hinter mir. Am besten hat noch die SCD gegriffen, also die spezielle Kohlenhydratdiät, aber auch da habe ich irgendwann meine sichere Zone verloren. Ich bekam dann eben den Port, bin dann künstlich ernährt worden und Ärzte haben mir auch gesagt, sie werden das nicht schaffen. Da war ich 28, mein Sohn war 2 Jahre alt, also Ärzte haben mir wirklich gesagt, sie werden das nicht schaffen, sie werden sterben an dieser Erkrankung. Und da war für mich schon klar, ich muss da irgendwie einen Ausweg finden, ja, und habe dann eben recherchiert. Damals gab es in Deutschland noch nicht so viel zum Thema FMT, zumindest nichts Deutschsprachiges. Das war eher international, dass ich da geschaut hatte und bin dann irgendwann auf die FMT gestoßen. Es war so, das war leider zur Lockdown-Zeit. Und es war damals so geregelt, dass die Kliniken die FMT angeboten haben oder auch die Privatpraxen geschlossen hatten. Und ich wusste aber, ich brauche diese FMT, ich krieg das so sonst nicht mehr hin. Und dann musste ich mir quasi selber helfen, weil eben es wurden zwar FMTs angeboten, aber wirklich nur für ein rezidives Clostridium difficile. Das hatte ich nicht mehr, das war ja dann weg. Und dann hatte ich für mich entschieden, okay, ich nehme das jetzt selber in die Hand, habe selber nach Spendern gesucht, hatte später auch bei Stuhlbanken dann Stuhl bestellt und habe da gemerkt, ja, das wird so peu à peu besser und habe mich eben dann viel mit FMT, mit einer Ernährung, die wirklich auch zu diesem Mikrobiom passt und auch mit Nahrungsergänzungsmitteln zurück ins Leben gekämpft. Es hat schon ein bisschen gedauert, aber der Port konnte dann irgendwann entfernt werden. Ich war dann wieder arbeitsfähig und habe dann auch gesagt, ich möchte auch eine Umschulung machen, also habe meinen Beruf als Grundschullehrerin an den Nagel gehängt tatsächlich. Und habe gesagt, ich möchte anderen Menschen helfen, die sehr schwer betroffen sind, denen es vielleicht ähnlich geht oder ergangen ist wie mir. Habe dann eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, Mikronährstoffberaterin, mache gerade den Heilpraktiker und habe dann eben meine Praxis Darmgesund gegründet. Und da begleite ich ganz, ganz viele Menschen eben bei der Stuhltransplantation, vor allem auch mit dem Darmaufbau.
Kannst du uns vielleicht da mal abholen, weil das ist natürlich extrem. Die Ärzte haben dir gesagt, dass du das nicht überleben wirst. Was wirst du nicht überleben? Also die SIBO oder was war quasi das, was dein Leben dann beendet hätte in dem Sinne?
Die SIBO war tatsächlich noch das geringste Problem und ich weiß selber als ehemalige Reizdarmpatientin, wie schlimm diese Darmbeschwerden sein können. Also wir sprechen bei mir zu meinen schlimmsten Zeiten von 11 bis 14 Mal am Tag Durchfall, teilweise flüssig und das jeden Tag. Also ich bin auch immer, immer dünner geworden. Das war erstmal nicht das Problem, denn ich hatte ja den Port gehabt. Ich bin ja künstlich ernährt worden. Also so kann man Menschen ja durchaus einige Jahre am Leben erhalten. Ich begleite selbst einige Klienten, die auch künstlich ernährt werden müssen. Das Problem war vor allem, dass ich durch diese vielen Antibiotika und diese ganz, ganz starke Dysbiose tatsächlich ein schweres Mastzellaktivierungssyndrom entwickelt habe und auch ME/CFS, also das Chronic Fatigue Syndrom. Und das war so schlimm, dass ich eigentlich de facto nichts mehr essen konnte. Also es gab eine Zeit, da konnte ich nur ein bisschen Fleisch essen und halt eben die parenterale Ernährung. Und alles andere hat zu so schlimmen Reaktionen geführt, dass ich Atemnot bekommen habe, teilweise anaphylaktische Schocks. Ich konnte, wie gesagt, mein Bett nicht mehr verlassen. Also mir ging es so schlimm. Und das war eher so das Problem, dass die Ärzte gesagt haben, das macht ihr Körper nicht mehr lange mit. Also meine ganzen Entzündungsparameter gingen hoch. Ich habe die Leukotriene im Urin, das ist zum Beispiel so ein Klassiker auch für das Mastzellaktivierungssyndrom, waren gigantisch hoch. Histamin im Stuhl, also obwohl ich schon histaminarm ja auch gegessen hatte. Und da haben die Ärzte gesagt, dass das werden sie nicht schaffen. Aber nachhinein auch, dass die Ärzte tatsächlich auch, also zumindest die Ärzte, bei denen ich war, die klassischen Schulmediziner, tatsächlich da auch nicht so wirklich Ahnung da hatten vom Mikrobiom. Ich habe dann später eben auch andere Ärzte kontaktiert, eher so Ärzte wie du, die tatsächlich bisschen naturheilkundlich auch arbeiten, über den Tellerrand schauen, sich mit dem Mikrobiom auch beschäftigen. Und da habe ich dann wirklich auch tolle Ärzte an der Seite gehabt, die diesen Weg mit mir gegangen sind.
Gerade jetzt mit dem Mastzellaktivierungssyndrom haben wir häufig das Problem, dass die Patienten, die so ein Mastzellaktivierungssyndrom haben, ja die Präparate, die wir ihnen geben wollen, um Dünndarmfehlbesiedlung, Mikrobiom positiv zu beeinflussen, gar nicht toleriert werden. Und das hat dann aber funktioniert, dass die FMT, die wurde von deinem Körper toleriert. Oder wie funktioniert das? Weil das überrascht mich dann doch etwas, dass, sage ich mal, in der Schwere der Korrelation, dass das dann funktioniert hat, dass das dein Körper angenommen hat.
Da gibt es ganz viele Mastzell-Spezialisten, die tatsächlich aus genau diesem Grund vor der FMT warnen, die nämlich sagen, FMT kann ein Trigger sein für das körpereigene Immunsystem. Man bekommt quasi eine funktionierende Mikrobiota eines darmgesunden Menschen. Diese Mikrobiota schließt ja Bakterien, Viren, Pilze, Makrophagen, also alles, was im Darm da quasi mit rumkrabbelt, alles mit ein. Und das kann natürlich gerade beim Mastaktivierungssyndrom, wir sehen auch, dass viele Patienten vermehrt Mastzellen im Darm haben. Und wenn man da eben auf diese im Darm liegenden Mastzellen noch FMT gibt, kann das durchaus die Mastzellen triggern. Das ist bei mir auch zum Teil passiert, deswegen habe ich wirklich mit kleinen Mengen angefangen, also immer eine kleine Menge Stuhltransplantation, später auch nur vielleicht eine Kapsel von der FMT-Kapsel. Und ich habe das, natürlich habe ich das schon gemerkt, dass das Immunsystem hochfährt. Aber das wurde mit der Zeit besser. Also diese sogenannten Herxheimer-Reaktionen, das sind diese Reaktionen, die wir bekommen, wenn Bakterien absterben. Wir haben Ähnliches, wenn wir eben Antibiotika nehmen. Also wenn Bakterien sterben, sterben sie Toxine. Und diese Toxine können eben diverse Entzündungsprozesse in unserem Körper zur Folge haben. Das heißt, wir können Fieber bekommen, Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Panikattacken. Also das habe ich sowieso schon die ganze Zeit gehabt. Und durch die FMT, gab das vielleicht mal so ein kurzes Aufflammen. Aber je mehr FMTs ich machte, und ich habe wirklich viele FMTs gemacht, desto leichter wurde das, desto mehr hat sich das Immunsystem daran gewöhnt, an diese neue Mikrobiota, an den Spenderstuhl. Und auch habe ich immer mehr nützliche Mikroorganismen bekommen, die ja auch nochmal mein Immunsystem tatsächlich positiv unterstützt haben.
Du sagst, du hast ganz viele FMTs gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Weil normalerweise ist ja eine FMT, sag ich mal, in der Regel eher ein einmaliger Vorgang. Also so klassisch. Was heißt, hast du dann einfach täglich dann quasi so eine Kapsel genommen oder was meinst du mit, du hast viele FMTs gemacht?
Genau, auch da ist immer so die Frage, je nach Erkrankung, je nach Schweregrad, reicht vielleicht manchmal eine FMT. Wir sehen das bei Clostridium difficile, 1-2 FMTs, alles ist mehr oder weniger gut. Beim Reizdarmsyndrom, ja, kann eine FMT vielleicht ausreichen. Bei dieser SIBO-Studie, die ich vorhin angesprochen hatte, da wurden mehrere FMTs gegeben, also einmal die Woche ein paar Kapseln geschluckt über mehrere Wochen. Und gerade so beim Reizdarmsyndrom bei der SIBO, das ist sehr komplex. Man muss sich die FMT wie ein Probiotikum vorstellen, das ich ja auch nicht nur einmal einnehme und dann ist alles gut, sondern ich nehme es tatsächlich über einen längeren Zeitraum ein, bis sich diese neue Mikrobiota angesiedelt hat und die schlechte quasi verdrängt hat. Und so ähnlich war das auch bei mir. Ich hatte erstmal mit Einläufen gestartet. Das ist so immer noch die sicherste Variante oder eben halt über Koloskopie mit einer kleinen Menge. Ich habe einige FMTs dann später, als nach dem Lockdown die Kliniken wieder geöffnet hatten, habe ich mir das natürlich auch in einer Klinik geben lassen. In Bayern war ich gewesen, in Starnberg hatte mir das dort auch geben lassen. Aber die meisten FMTs habe ich unter anderem auch aus finanziellen Gründen tatsächlich, denn FMT ist sehr, sehr teuer, habe ich eben bei mir zu Hause gemacht. Also ich habe mir bei einer Stuhlbank Kapseln bestellt, ich habe mir Einläufe bestellt, habe später auch meine eigenen Spender gehabt und habe dann in den letzten Jahren immer mal wieder FMT kurmäßig gemacht.
Okay, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Du hast angesprochen, du hast deine eigenen Spender dann irgendwann gehabt. Wie findet man denn oder wie kann es unterschiedlich laufen, dass man einen Spender findet? Vielleicht erstmal die Frage.
Ja, man sucht quasi die Nadel im Heuhaufen. Also das ist gar nicht so einfach, einen wirklich darmgesunden Menschen zu finden. Es gibt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM. Und die schreiben im Prinzip auf ihrer Homepage auch vor, welche Kriterien ein Spender erfüllen muss. Also das heißt, er muss frei von sexuell übertragbaren Krankheiten sein. Er darf keine Erreger im Stuhl haben. Er darf selber keine Darmerkrankung haben, keine Depressionen, keine Allergien und so weiter und so weiter. Also man sucht wirklich schon einen sehr, sehr gesunden Menschen. Und so einen Menschen zu finden, das war gar nicht so leicht. Und ich war ja damals noch quasi so mitten in der Bettlägerigkeit drin. Ich habe zum Glück ganz, 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 ganz tolle Freunde gehabt, die Flyer mit mir gemeinsam erstellt haben. Und dann sind meine Freunde losgezogen, haben Flyer überall verteilt. Also ich wohne in Wiesbaden, wir haben Wiesbaden, wir haben Mainz, wir haben Frankfurt, also schon auch große Städte, wo eben auch Universitäten sind, auch Sportuniversitäten. Und meine Freunde haben Flyer verteilt an Sportunis, in Fitnessstudios, in Biomärkten, also all die Orte, wo sich möglicherweise junge, gesunde Menschen aufhalten. Und dann haben mich ganz, ganz viele Menschen auch kontaktiert, also junge Menschen auch, die mir helfen wollten. Und da kamen aber die meisten nicht in Frage. Also dann war dann doch wieder irgendwas oder ja, aber ich habe manchmal selber Blähungen oder nee, ich habe doch die und die Allergie oder ich bin schilddrüsenkrank. Also es ist wirklich einen Menschen zu finden, der wenig Antibiotika genommen hat, eine wirklich gute tägliche Verdauung hat und kerngesund ist, das ist nicht einfach. Und damals rief mich dann jemand an. Und zwar ein junger Mann, ein auch Grundschullehrer, interessanterweise, der nullmal im Leben Antibiotika genommen hatte. Und er war auch Sportlehrer gewesen. Also er war so super gesund, hat sich komplett gesund ernährt und der wurde dann letztendlich auch mein Spender.
Wow, okay. Das ist natürlich wirklich eine Herausforderung, die du dann nur jetzt mit Unterstützung dann deiner Freunde dann hingekriegt hast. Und gibt es denn da auch andere Möglichkeiten, als jetzt selber einen Spender zu suchen und so einen großen Aufruf zu machen?
Einige Kliniken und auch Privatpraxen, auch hier in Deutschland, bieten ihre eigenen Spender an. Also da kann man eben mal anfragen. Auch wenn man jetzt keinen Clostridium difficile hat, kann man eben anfragen bei diesen Kliniken. Ich möchte gerne FMT probieren als individueller Heilversuch. Kann ich das bei Ihnen machen? Dann wird eben da ein Spender gestellt. Ansonsten gibt es, wie gesagt, Stuhlbanken. Wir haben in Deutschland eine Stuhlbank. Wir haben im Ausland Stuhlbanken. Mit denen arbeite ich auch zusammen. Da kann man eben auch den Stuhl bestellen, wenn man sich die Spendersuche sparen möchte. Diese Spendersuche kann, wie ich aus eigener Erfahrung ja weiß, sehr kräftezehrend sein und auch sehr teuer. Denn man sollte die Spender dann eben selber testen, idealerweise mit ärztlicher Begleitung. Und so Tests, also Stuhltests und auch Bluttests, da sind wir locker mal so bei weit über 700 Euro. Und im schlimmsten Fall testet der mögliche Spender dann doch auf irgendetwas Positives, also positiv auf etwas. Und dann war das ganze Geld quasi umsonst ausgegeben, denn dann kommt er nicht als Spender in Frage und man muss wieder neu suchen.
Und du hast jetzt schon viele Sachen genannt, die man quasi als Ausschlusskriterium sich anschaut. Also viele Erkrankungen, Erreger, das ist natürlich logisch, dass man die nicht übertragen will. Schaut man denn auch quasi positiv, ob der Spender bestimmte Kriterien erfüllt, dass Akkermansia Fäkalibakterium dabei ist oder eine hohe Diversität, eine niedrige Dysbiose. Sind solche Sachen dann auch Kriterien, die da mit reinfließen oder sind es einfach nur nette Add-ons?
Das wird leider gerade beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird das gar nicht genannt. Es gibt ja generell auch viele Ärzte, viele Kliniken, die diese Mikrobiomanalysen für Schwachsinn halten und da gar nicht drauf eingehen. Also ich distanziere mich auch immer so ein bisschen von der BfArM und sage, das, was die da vorgeben an Richtlinien, was ein Spender eben erfüllen sollte, was er nicht erfüllen sollte, das reicht meiner Ansicht nach nicht, um einen wirklich guten Spender herauszufiltern. Also was du schon angesprochen hast, er sollte viel Akkermansia haben, er sollte ausreichend Lactobakterien haben, genügend Bifido, eine hohe Biodiversität. Da wird gar nicht drauf geachtet. Deswegen habe ich auch all meine Spender, also ich hatte den Grundschullehrer als Spender gehabt und ich habe meinen eigenen Sohn tatsächlich, als er dann alt genug war, auch als Spender eine Zeit lang genommen. Ich habe all meine Spender neben diesen vorgegebenen Tests bezüglich Blut und Stuhl, habe ich auch immer noch mal das Mikrobiom mit testen lassen und habe geguckt, wie sieht das denn eigentlich aus?
Und du hast jetzt auch noch die Sache angesprochen, viele halten Mikrobiomanalysen für Schwachsinn. Das kommt ja dadurch auch zustande, dass wir noch nicht ganz wissen, was ein gutes Mikrobiom ist. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Also ich meine, das ist ja tatsächlich etwas, wo wir tatsächlich noch nicht genau sagen können, was ist gut, was ist nicht gut. Wir haben eine grobe Ahnung, was in welche Richtung geht, Akkermansia, Fäkalibakterium, Diversität. Auf was für Kriterien hast du da geachtet?
Ich habe vor allem in den Mikrobiomanalysen eben auf diese wirklich hohe Biodiversität geachtet. Jedes Bakterium, jedes Mikroorganismus, also jeder Mikroorganist, der quasi für uns positiv ist, hat eigentlich die Aufgabe, bestimmte Erreger quasi abzuwehren. Und wenn mir genau die Bakterien oder die Mikroorganismen fehlen, die tatsächlich die Erreger in Schach halten sollen, die ich jetzt gerade im Darm habe, also ich Klebsiellen oder E. coli, was auch immer, habe ich schon geguckt, je höher die Biodiversität beim Spender ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau die Bakterien bekomme oder die Mikroorganismen, die eben genau diese Erreger dann angreifen. Das heißt, Biodiversität war ganz wichtig. Also die Stuhl-pH habe ich immer geguckt, passt das? Auch Verdauungsrückstände im Stuhl. Es gibt ja ganz tolle Mikrobiomanalysen, die eben auch genau das noch mit einbeziehen. Ich habe nach den Entzündungsparametern geschaut, Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin, Calprotectin. Also das sollte auch genau das sekretorische IgA sollte idealerweise auch alles unauffällig sein. Also ich habe da schon sehr gründlich geschaut, auch Candida beispielsweise. Ja, kann man sie ja, wie gesagt, ausreichend, auch nicht zu hoch, aber eben ausreichend. Vor allem aber habe ich tatsächlich einen Fragebogen selbst entwickelt, der eben mir eigentlich so ein bisschen die Vorarbeit schon weggenommen hat. Also dieser Fragebogen, den ich entwickelt habe, der hat ganz genau gezielt schon gefragt. Da konnte man vorher schon eigentlich schon erahnen am Fragebogen, okay, diese Person wird ein gutes Mikrobiom haben und diese wird eher kein gutes Mikrobiom haben. Zum Beispiel Thema Antibiotikagabe. Wenn jemand doch häufiger Antibiotika im Leben genommen hat, also vielleicht alles 5, 7, 8 Mal aufwärts, dann war die Biodiversität schon deutlich reduziert. Und das hat man eben im Mikrobiom dann auch gesehen. Im Gegenteil hat jemand wirklich sehr, sehr wenig Antibiotika genommen, vielleicht 3-mal, maximal 5-mal im Leben. Dann hat das so ein bisschen auch mit dem Mikrobiom eben korreliert.
Das klingt sehr spannend. Ich habe so viele Fragen, die ich dir stellen will.
Bitte frag.
Jetzt klingt es so, wenn du das so beschreibst, wie wenn es doch relativ einfach wäre, abgesehen jetzt von einem guten Spender zu finden, an eine FMT zu kommen. Ich aus meiner Arbeit in der Praxis erlebe etwas anderes. Ich habe bei einigen Patienten den Wunsch, dass sie eine FMT bekommen und das ist sehr, sehr herausfordernd. Würdest du sagen, es ist einfach, eine FMT zu bekommen oder ist es eher doch schwierig und du hast dich halt einfach nur sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was es dir ermöglicht hat?
Es ist in Deutschland sehr schwierig, eine FMT zu bekommen, wenn man eben nicht dieses Clostridium difficile Rezidiv hat. Ich habe mich, wie gesagt, jahrelang eigentlich gründlich damit beschäftigt und geschaut, welche Grauzonen kann ich vielleicht ausnutzen für mich selber. Wie kann ich mir Ärzte an die Seite holen, die mich eben auf diesem Weg begleiten? Also die FMT ist in Deutschland ein Arzneimittel, ab 2026 sogar ein Organ. Europaweit. Das heißt, es wird noch schwieriger sein, an FMT ranzukommen. Ich verstehe einerseits auf Seiten der Ärzte, dass sie sagen, es ist ein Arzneimittel. Wir können eben auch Erreger damit übertragen. Wir können sexuelle Krankheiten übertragen. Sprich, wir können den Patienten, der sowieso schon krank ist, tatsächlich noch kränker machen. Und es gab vor einigen Jahren in Amerika leider zwei Fälle. Da waren zwei Männer, die Clostridium difficile erkrankt waren und eben eine FMT bekamen. Und der Spender, ich weiß nicht, ob der Spender nicht richtig getestet wurde, ich weiß es nicht, aber der Spender hatte antibiotikaresistente E. coli-Bakterien im Darm und hat damit eben die beiden Empfänger, also diese beiden Männer, infiziert. Und beide Männer sind letztendlich auch dann nach dieser FMT daran verstorben. Der Mann, der eben die antibiotikaresistenten E. coli im Darm hatte, das hat ihm offensichtlich gar nichts gemacht. Also er hatte ein gesundes Mikrobiom, was ihn letztendlich davor geschützt hat oder zumindest diese E. coli in Schach gehalten hat. Aber wenn das Mikrobiom geschwächt ist, wenn das Immunsystem schon so weit unten ist, dann kann wirklich jeder Erreger, der noch oben drauf kommt, kann tatsächlich verheerende Folgen haben. Deswegen verstehe ich da die Schulmedizin, die sagt, da müssen wir eigentlich einen Riegel vorschieben, wir müssen das strenger überwachen. Gleichzeitig sehe ich eben auch das Potenzial in der Stuhltransplantation bei vielen Erkrankungen, also nicht nur bei Darmerkrankungen. Es gibt auch Studien bezüglich Depressionen, dass eben Menschen, die seit Jahren schwerste Depressionen haben, dass Stuhltransplantation auch da helfen kann, weil wir eben wissen, dass 95% unseres Serotonins, unseres Glückshormons eben im Darm gebildet werden. Und deswegen kann ich nur den Rat geben, wenn jemand eine FMT machen möchte, das auf jeden Fall mit einem Arzt besprechen, ja, gucken, inwieweit können Ärzte da unterstützen. Auch meine Ärzte, die ich später dann an der Seite hatte, die wussten genau, was ich tue. Die haben das überwacht und die fanden das gut und haben mich eben auf diesem Weg begleitet. Ist das nicht möglich, über einen Arzt zu bekommen? Gibt es die Möglichkeit, eben den Stuhl bei diversen Stuhlbanken zu bestellen? Also auch hier kann ich nochmal betonen, am besten wäre es wirklich mit einem Arzt, der das überwacht. Aber wir haben eben Möglichkeiten, tatsächlich über diese Stuhlbanken Stuhl zu bekommen.
Okay, und du hast jetzt gesagt, das wird ab 26 als Organ eingestuft. Dementsprechend auch wäre dann die Stuhltransplantation als Organtransplantation nach den Richtlinien zu bewerten. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, weil, wie gesagt, in der Praxis erlebe ich, dass es jetzt schon sehr, sehr herausfordernd ist, für alle Indikationen außerhalb Clostridium difficile da eine Stuhltransplantation zu bekommen, aber das macht es dann mit Sicherheit herausfordernder. Jetzt weiß ich, man kann sich ja, also angenommen, wir haben die richtige Indikation, wir haben den Arzt gefunden, der ist auch an Bord, alles passt. Wie würdest du dich denn auf so eine Stuhltransplantation vorbereiten und wie würdest du das nachbereiten, beziehungsweise muss man das überhaupt?
Einige Ärzte, einige Kliniken empfehlen vorher Antibiotika zu nehmen, also quasi auch Breitbandantibiotika, einfach mit dem Ziel, dass man die Darmflora, die bereits im Darm ist, einmal platt macht, damit sich eben dann die neuen Mikroorganismen des Spenders besser ansiedeln können. Einige bieten das an, einige bieten das nicht an. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Also wir haben, was die Studienlage anbelangt, sehen wir Studien, die die vor der FMT Antibiotika gegeben haben und erfolgreich waren. Genauso sehen wir aber auch Studien, gerade diese Studie aus Norwegen, die ich vorhin ansprach, für das Reizdarmsyndrom, da wurden keine Antibiotika gegeben und die war sehr erfolgreich. Also das muss man individuell mit dem Arzt besprechen, ob Antibiotika ja oder nein. Ansonsten muss man sich eigentlich jetzt nicht groß vorbereiten. Manche Ärzte, manche Kliniken empfehlen auch, vielleicht vor der FMT ein bisschen ballaststoffärmer zu essen, einfach um die Bakterien, also die schlechten Bakterien vor allem, nicht so anzufüttern. Da habe ich persönlich immer die Sorge, dann ziehen sich die Bakterien in den Biofilm zurück. Das kennen wir ja ähnlich bei der Low-FODMAP-Ernährung. Man empfiehlt ja eigentlich auch eben während Antibiotika, seien es die chemischen, seien es die pflanzlichen Antibiotika, eben nicht Low-FODMAP zu gehen, sondern eigentlich die Bakterien schön anzufüttern, dass sie aus dem Biofilm eben herauskommen. Wie gesagt, so, das muss man einfach individuell mit dem Arzt besprechen. Ansonsten, wenn man das in einer Klinik macht, zum Beispiel über Koloskopie, wäre die Vorbereitung ganz normal am Vortag. Auch das kennen ja viele Reizdarmpatienten leider, die Abführung. Also man muss eben abführen, der Darm sollte leer sein. Wenn man eine Endoskopie bekommt, also die FMT in den Dünndarm, dann reicht es eben einfach nüchtern zu sein, morgens zu kommen. Bei Kapseln ist es ähnlich, einfach nüchtern morgens kommen, wenn FMT über einen Einlauf gegeben wird. einfach idealerweise morgens nach dem Stuhlgang den Einlauf machen. Und bei der Nachbereitung, das ist tatsächlich für mich persönlich der wichtigste Schritt, denn dann haben wir die neuen Bakterien im Darm und die müssen auch, ich sage immer, gehegt und gepflegt werden. Es bringt nichts, wenn ich mich gefühlt so weiter ernähre, wie ich das vorher gemacht habe, vielleicht so schlecht, sondern ich sollte schon eher in Richtung Ernährung des Spenders gehen, um einfach um seine Bakterien in meinem Darm anzusiedeln. Das ist für viele Reizdarmpatienten ist das nicht immer möglich, sich so ausgewogen zu ernähren, wie das der Spender tut. Deswegen muss man da ganz langsam aufbauen, also wirklich peu à peu neue Lebensmittel einführen. Da kann man, wie gesagt, mit Gemüse vor allem, also Fokus auf Gemüse legen, was sehr ballaststoffreich auch ist. Lebensmittel schälen, entkernen, kochen, vielleicht teilweise pürieren. Also alles so gestalten, dass es für den Magen, für den Darm sehr schonsam ist. Langsam aufbauen. Ich begleite genau bei diesem Prozess, also das ist quasi meine Arbeit. Ich schaue mir dann nach der FMT das Mikrobiom an, des Klienten, des Patienten und sehe dann, okay, diese Bakterien sind jetzt im Darm drin, aber die sind eben noch vermindert vorhanden. Wie können wir die gezielt anfüttern? Dann erstelle ich eben einen Ernährungsplan passend zum Mikrobiom. Ich arbeite auch viel mit Präbiotika. Da muss man eben gucken, was ist jetzt geeignet für das Mikrobiom? Was verträgt auch der Klient, der Patient? Gerade jetzt bei Klebsiella muss man aufpassen, dass kann auch nach hinten losgehen, wenn man dann zu viele Präbiotika nimmt. Gerade zum Beispiel Inulin füttert ja auch gerne Klebsiella. Also da muss man wirklich ganz individuell schauen. Und ich empfehle eben auch Nahrungsergänzungsmittel. Eine gute Darmflora kann sich nur etablieren, wenn die Darmschleimhaut tatsächlich intakt ist. Das heißt, man sollte eben noch Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die eben diesen Aufbau der Darmschleimhaut begünstigen.
Und wieso ist es so, du bezeichnest der FMT in Kapselform zum Beispiel ja auch als Probiotikum und ein Probiotikum klassischerweise kann sich ja nicht ansiedeln im Darm. Ja. Wieso ist das bei der FMT anders?
Weil die FMT dem Probiotikum deutlich überlegen ist. Also man bezeichnet die FMT auch gerne als Superprobiotikum. Bei einem normalen Probiotikum haben wir vielleicht 6 Stämme, 8 Stämme, 10 Stämme. Es gibt auch Probiotika mit 30 Stämmen. Ich meine auch, es gibt ein gutes Probiotikum aus Amerika. Das hat, glaube ich, 100 Stämme oder so. Das klingt zu viel, aber ein gesunder Darm hat ungefähr 1000 verschiedene Mikroorganismen. Also das schätzt so die Forschung. Und das ist viel zu wenig. Wenn wir eine FMT geben, dann geben wir aber diese 1000 verschiedenen Mikroorganismen, diese 1000 Stämme. Und wir geben Billionen von Bakterien, also nicht nur Milliarden, sondern wirklich Billionen. Die FMT ist einfach so viel stärker als dieses Probiotikum. Sie hat dadurch eben die Power, sich anzusiedeln. Und vor allem ist es eine Darmflora, die komplett aufeinander schon eingestimmt ist. Also wir ersetzen quasi unser krankes Mikrobiom mit dieser sehr gesunden Darmflora.
Könnte man noch sagen, wir verdrängen quasi unser krankes Mikrobiom dann?
Ja.
Okay. Also du hast jetzt auch das Thema Biofilm angesprochen. Und wenn man sich ja so auf Social Media rumtreibt, gibt es ja unterschiedliche Biofilm-Therapien teilweise, wo dann Menschen zeigen, wie sie ihren halben Darm, also quasi was ausgeschieden haben, was aussieht wie innen vom Darm. Wie funktioniert das? Weil ich stelle mir das schon vor, du hast ein krankes Mikrobiom, das sitzt in seinem Biofilm und dann kippst du Billionen von Bakterien obendrauf. Und das schafft es dann aber trotzdem auch die Bakterien offensichtlich in deinem Biofilm umzumodeln. Kann man sich das so dann wirklich vorstellen?
Genauso kann man sich das vorstellen, wobei auch hier die Darmschleimhaut muss intakt sein, damit die Bakterien sich überhaupt erst ansiedeln können. Jetzt ist sie ja bei den meisten Reizdarmpatienten nicht intakt. Wobei auch da muss ich sagen, da ist immer noch, weil zu mir kommen auch Klienten, die sagen, ich habe überhaupt keine Darmschleimhaut mehr. Da sage ich immer, doch, du hast noch Darmschleimhaut. Hättest du gar keine Darmschleimhaut mehr, wärst du tot. Also es ist auch bei den Menschen, die wirklich schwerst bettlägerig sind aufgrund ihrer starken Dysbiose, da ist immer noch ein bisschen Darmschleimhaut da und da siedeln sich die Bakterien an. Deswegen brauchen eben manche Menschen vielleicht nur 3-4 FMTs, manche brauchen 50, 100 aufwärts, je nachdem, wie viel Schleimhaut eben noch da sind, was für andere Erkrankungen dazukommen, wie alt der Patient ist, wie gut seine Entgiftungsfunktion noch vonstatten geht. Also das sind wirklich mehrere Faktoren, die da auch mit reinspielen.
Sehr spannend. Wie würdest du denn jetzt eine darmgesunde Ernährung gestalten? Auf was würdest du achten, gerade wenn du sagst, du möchtest eine hohe Diversität? Was würdest du zum Beispiel gar nicht essen, falls es sowas gibt? Hol uns da mal ab, weil das ist ja natürlich auch ein super spannendes Thema.
ist vor allem meiner Ansicht nach auch das wichtigste Thema, nämlich die Bakterien müssen angefüttert werden. Mit der FMT setzen wir zwar die Bakterien in den Darm rein, also wir erhöhen die Biodiversität und ein paar Bakterien werden, also ein paar schlechte werden sicher auch schon verdrängt, aber oft reicht das tatsächlich nicht. Also bis sich die Darmflora etabliert hat oder mehr oder weniger etabliert hat, kann das durchaus auch schon mal ein Jahr dauern. Und das ist, wie gesagt, wichtig, immer wieder tatsächlich den Futter zu geben, dass sie sich auch vermehren können. Ich habe mir damals dieselbe Frage gestellt, ja, was ist denn eigentlich eine darmgesunde Ernährung? Weil ich mich ja auch so viel mit Ernährung auch beschäftigt hatte. Also wie gesagt, habe ja diverse Ernährungsformen auch durchprobiert. Als ich dann meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe, war ich sehr enttäuscht, weil ich gemerkt habe, das hat eigentlich so gar nichts mit einem gesunden Mikrobiom zu tun. Deswegen habe ich kurzerhand meine eigene Ernährung entwickelt. Die nennt sich tatsächlich auch darmgesunde Ernährung. Und die legt vor allem den Fokus tatsächlich auf die Vielfalt. Also viele pflanzliche Lebensmittel, nicht vegetarisch oder vegan, das möchte ich gar nicht sagen, sondern wirklich eine Vielfalt an verschiedenen Präbiotika, damit eben die Bakterien genug Futter bekommen. Beispielsweise haben wir im Darm Bakterien, die nur Mandeln fressen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schon mal keine Mandeln esse, dann haben die Bakterien kein Futter und können sich sehr wahrscheinlich nicht ansiedeln. Also da ist wirklich wichtig, aus verschiedenen Lebensmittelkategorien, Stärkequellen, Gemüse, Obst, Samen, Saaten, Nüsse, alles, was es so an Pflanzlichem gibt, tatsächlich das in den Ernährungsplan einzubauen. Immer erstmal in kleinen Mengen, später steigern. Die Basis tatsächlich bildet aber vor allem Protein und Fett. Der Mensch besteht zum Großteil auch aus Protein. Also wir brauchen genug Eiweiß und ich sehe immer wieder bei Klienten, gerade eben auch durch die SIBO, also viele leiden ja auch unter der Malabsorption, also können vor allem die Nährstoffe auch gar nicht richtig aufnehmen. Und ich sehe eben ganz oft tatsächlich einen Eiweißmangel. Da schauen wir, wie können wir erstmal Eiweiß tatsächlich erhöhen? Also sprich, wie können wir vielleicht mehr tierische Lebensmittel einführen oder auch den Fokus mehr auf pflanzliche Proteine lenken. Fett spielt eine unglaublich wichtige Rolle, nicht nur für die Leber, nicht nur für das Gehirn, sondern auch tatsächlich für die Darmschleimhaut. Und da liegt der Fokus auch auf gesunden Fetten. Also viel Omega-3, das Verhältnis von Omega-3, Omega-6 sollte stimmen. Das ist im Prinzip so die darmgesunde Ernährung zusammengefasst. Das kann in so eine Richtung Paleo-Ernährung gehen. Ja, man muss es auch nicht übertreiben mit dem Fleisch, das denke ich nicht. Aber viel Protein, gesunde Fette und viele pflanzliche Lebensmittel in Form von eben präbiotischen Lebensmitteln.
Wie siehst du denn die gesättigten Fettsäuren? Also wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, studienmäßig schneiden die immer schlecht ab. Jetzt gibt es aber ja trotzdem auch viele Vertreter, die sagen, nee, Butter, Avocado, Kokosöl, super. Wie ist da so dein Empfinden?
Ich denke, wir brauchen die gesättigten Fettsäuren auf jeden Fall in kleinen Mengen. Wenn wir uns Fleisch angucken, nehmen wir zum Beispiel mal rotes Fleisch, das ist ja immer sehr in Verruf geraten in den letzten Jahren. Ich meine jetzt nicht das Fleisch, was man jetzt in irgendwelchen Fastfood-Ketten kauft oder das hochverarbeitete Fleisch, sondern wirklich ein grasgefüttertes Bio-Weiderind hat tatsächlich gar nicht so viele gesättigte Fettsäuren, sondern eigentlich ganz viel Omega-3. Deswegen da sage ich auch immer wieder den Klienten, Fokus, wenn es finanziell tragbar ist, Fokus eben auf gute Fettquellen, gute Fleischquellen. Und ich denke tatsächlich, die Mischung macht es hier. Also eben, wenn man von allem isst, ne? Also von gutem Fleisch, Nüsse, Samen, Saaten sind ja auch gute Fettträger. Avocado finde ich super, ja, auch viele, ja, viel Omega-3 unter anderem auch. Und eben auch nochmal die Ballaststoffe, dass man da einfach guckt, dass man eben dieses Verhältnis sehr gut ausgewogen bekommt von den Fettsäuren.
Gibt es irgendwas, was du sagst, sollte man gar nicht essen oder wirklich nur in kleinen Mengen verzehren?
Also gar nichts sind alle hochverarbeiteten Lebensmittel, das ganze Fast Food, denn durch diesen hohen Verarbeitungsprozess und durch die ganzen Zusatzstoffe, die eben enthalten sind, wird die Darmschleimhaut weiter getriggert, weiter gereizt. Ich sage immer, ein darmgesunder Mensch, den reizt es genauso wie uns Darmkranke, aber der merkt das nicht. Also der hat dann so Mikroentzündungen im Darm, merkt das überhaupt nicht. Aber wenn die Darmschleimhaut schon sehr entzündet ist, dann ist quasi alles zu viel. Dann müssen wir gucken, dass wir das Fass erstmal wieder leeren. Und das können wir eben, indem wir diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel rausnehmen. Ansonsten halte ich persönlich Gluten für einen sehr starken Trigger. Also das Gluten, was wir heute essen, ist nicht mehr das Gluten, was unsere Großeltern gegessen haben. Das Gluten ist hochverarbeitet, hochgenmanipuliert. manipuliert. Es ist viel mehr Gluten im Getreide enthalten, als es noch vor einigen Jahren war. Gluten ist ein Trigger für jede Darmschleimhaut. Das sehen wir auch in Studien. Und da würde ich gerade, solange eben noch Darmbeschwerden vorliegen und wenn man gerade mitten in der FMT ist, tatsächlich sagen, konsequent Gluten erstmal raus. Das muss man nicht für immer. Ich denke, es gibt durchaus Menschen, die, wenn die Schleimhaut wieder aufgebaut ist, vielleicht in kleinen Mengen Gluten essen können. Aber völlig egal, ob Zöliakie oder nicht. Klar, wenn jemand Zöliakie hat, dann muss er natürlich glutenfrei essen, das ist klar. Aber ich sehe wirklich immer wieder bei den Klienten mit Reizdarmsyndrom, mit SIBO, immer wieder die Glutensensitivität. Also Gluten wirklich bitte erstmal rausschneiden.
Super, das ist sehr, sehr spannend. Ein Thema noch, was ich interessant fand, du hast angesprochen, Präbiotika, also wirklich Ballaststoffe wie Inulin, können auch die schlechten Bakterien füttern. Das sehe ich auch immer wieder in meinem Darmaufbau. Es ist manchmal nicht so ganz vorhersagbar, welche Bakterien sich da dran bedienen quasi. Das heißt, wir haben manchmal einen Anstieg der Diversität, aber halt auch einen Anstieg dann von einzelnen schlechten Vertretern. Und da hast du gesagt, dir wäre bewusst quasi, wie du dann diese Bakterien steuerst. Hast du da so ein paar Bullet Points, welches Präbiotikum besser bei welchem Bakterium und welches lieber nicht?
Ich fange sehr gerne immer mit den Akazienfasern an. Da wissen wir aus Studien, dass sie, oder zumindest sagen es Studien, dass sie nur gute Darmbakterien anfüttern, also gerade Akkermansia, Lactobakterien, Bifidobakterien. Da können wir erstmal nicht viel verkehrt machen. Die Akazienfasern werden auch am besten vertragen von den Reizdarmpatienten. Hier sollte man auch in kleinen Mengen starten. Also wirklich vielleicht mal mit einem Viertel Teelöffel in ein bisschen Wasser eingerührt. Das kann man alle paar Tage steigern, alle zwei Wochen ganz langsam vielleicht Viertel Teelöffelweise erhöhen, wenn man dann irgendwann idealerweise vielleicht so ein Esslöffel, ein bis maximal zwei Esslöffel Akazienfasern hat, hat man die Bakterien schon ganz gut angefüttert. Ich arbeite auch mit kurzkettigen Fettsäuren. Die Darmschleimhaut selbst stellt ja kurzkettige Fettsäuren her, um die Bakterien auch zu füttern. Gleichzeitig produzieren die Bakterien eben auch, wenn sie Ballaststoffe fermentieren, kurzkettige Fettsäuren, die wiederum die Darmschleimhaut mit Nährstoffen versorgen. Also es ist quasi so eine Art Symbiose. Und in diesen Prozess kann man auch eingreifen. Das kann man eben auch nochmal fördern in beide Richtungen. Also mehr Schleimhautaufbau und eben auch mehr Bakterien anfüttern. Da arbeite ich gerne mit Butyrat, also mit der Buttersäure. Das kann man entweder als Ghee tatsächlich geben, ne? Also das ayurvedische Ghee. Das enthält viel Buttersäure, auch hier in kleinen Mengen starten. Man kann auch Butyrat an sich als quasi Präbiotikum in dem Fall geben, als Kapseln. Und das gerade das Butyrat hat auch, weil wir vorhin schon auch über Mastaktivierungssyndrom gesprochen haben, Butyrat hat tatsächlich einen mastzellstabilisierenden Effekt. Erstmal egal, welche Präbiotika ich einschleiche oder einführe, immer alles bitte langsam. Und weitere Präbiotika wie zum Beispiel PHGG oder auch Inulin, GOS, also was es da alles gibt, das kann man auch machen. Das mache ich immer erst im nächsten Schritt, wenn der Klient einfach stabiler ist. Also wenn er sagt, ich spüre irgendwie, da tut sich was, das geht bergauf. Und auch dann, wie gesagt, immer ausgewählt, immer im Mikrobiom gucken. Aber über der Mikrobiomanalyse steht im Prinzip das Empfinden des Klienten. Selbst wenn das Mikrobiom sagt, ja, du brauchst jetzt aber, weiß ich nicht, zum Beispiel GOS oder so, aber der Klient das nicht verträgt, dann geht das eben nicht. Also da immer auf das eigene Bauchgefühl hören.
Okay, ja, sehr spannend. Jennifer, das war ein extrem interessantes Gespräch mit dir. Ich würde es nochmal so zusammenfassen. Also wir haben bei der FMT quasi sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Ganze appliziert wird. Es ist wichtig an der Stelle zu sagen, es wird als Medikament gehandhabt in Deutschland, deswegen sollte man unbedingt da einen Arzt hinzuziehen, der einen da begleitet. Und wir haben nur eine Indikation, wo es jetzt da quasi zugelassen ist, viele Indikationen, wo es, sage ich mal, unterschiedliche Studienaussagen gibt. Und wir werden mit Sicherheit viel in der Zukunft lernen, aber die Herausforderung haben, wer kriegt es dann noch, wenn das Ganze als Organ quasi dann klassifiziert wird. Jennifer, wenn man mehr von dir und von deiner Arbeit hören möchte, beziehungsweise mehr erfahren möchte, wie können denn die Zuhörer und Zuschauer dich denn in irgendeiner Form erreichen und einfach sich informieren zu dem Thema?
Wir haben, weil es eben damals so wenig zum Thema Stuhltransplantation im deutschsprachigen Raum gab, haben wir vor einigen Jahren eine deutschsprachige Stuhltransplantations-Community gegründet auf Facebook. Die nennt sich Stuhltransplantation in Klammern FMT. Also da kann man gerne die Gruppe besuchen. Fragen stellen. Da haben wir auch nochmal alles zusammengefasst. Also welche Richtlinien muss denn ein Spender erfüllen, um überhaupt als Spender in Frage zu kommen? Wir haben Kliniken aufgelistet, die in Deutschland FMT anbieten, Ärzte, Stuhlbanken und ganz viele Betroffene haben ihre Erfahrungen bereits in dieser Gruppe geteilt. Also fühlt euch gern frei, kommt in die Gruppe. Ansonsten auf meinem Instagram-Kanal Darmgesund. Da informiere ich auch nochmal über FMT und gebe Tipps zum Darmaufbau. Und gerne darf man auch mal auf meine Homepage schauen, www.darmgesund.net.
Perfekt. Packen wir alles in die Shownotes. Jennifer, tausend Dank dir für dieses spannende Gespräch und dir weiterhin alles Gute für die Gesundheit. Wahnsinn, was du einen Weg dahinter dir hast.
Vielen Dank, Thomas.